Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen mit mir zum Buch Prediger. Wir wollen fortfahren, dieses Buch heute auszulegen und auch mit Gottes Hilfe abzuschließen, indem wir die letzten zwei Verse des 12. Kapitels miteinander betrachten. Prediger Kapitel 12, die Verse 13 und 14. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Amen. Eine Doktorarbeit oder auch eine wissenschaftliche Arbeit wird oft mit einem Kapitel beendet, das den Titel trägt Zusammenfassung oder Fazit. In diesem Kapitel, in diesem letzten Kapitel seiner Doktorarbeit, geht der Verfasser nicht so sehr auf neue Gedanken ein, die er vermitteln will. Vielmehr fasst der Autor in diesem letzten Kapitel das Wesentlichste seiner gesamten Arbeit in wenigen Sätzen zusammen. Hier bemüht sich der Autor, in wenigen Sätzen kurz und prägnant das auf den Punkt zu bringen, was er in seiner gesamten Arbeit versucht hat, deutlich zu machen. Und Ähnliches können wir auch bei einem guten Vortrag oder bei einer guten Predigt beobachten. Das Ende eines Vortrags oder der Schluss einer Predigt ist oft der entscheidendste Teil der gesamten Rede. Denn nachdem der Redner in seiner Ansprache auf viele unterschiedliche Dinge eingegangen ist, viele unterschiedliche Dinge beleuchtet hat, fasst er am Ende seiner Rede alles zusammen und zieht Bilanz. Man versucht alles, was man bisher gesagt hat, in wenigen Worten, am besten in ein oder zwei Sätzen zusammenzufassen. Man will den Zuhörern die Hauptaussage, das Hauptanliegen, die zentrale Wahrheit der gesamten Rede mit auf den Weg geben. Also wenn es eine Sache gibt, die du von diesem Vortrag, von dieser Predigt, von dieser Doktorarbeit mitnehmen sollst, dann ist es das, was der Redner oder der Autor zusammenfassend am Schluss sagt oder schreibt. Und genau dieses Prinzip finden wir hier bei Salomo, dem Autor des Buches Prediger. Am Ende seines Buches fasst er sein gesamtes Werk zusammen und er versucht seinen Lesern in zwei Versen die wichtigste Aussage des gesamten Buches mit auf den Weg zu geben. Er beginnt hier nämlich mit den Worten, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Schlachter übersetzt, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Und Luther übersetzt etwas präziser, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Also Salomo zieht Bilanz von allem, was er bisher gesagt hat. Und er will die Hauptaussage, die Hauptlehre seines ganzen Buches in einem Satz zusammenfassen. Wenn Salomo hier von der Hauptsumme aller Lehre spricht, dann bezieht er sich auf die einzelnen Lehren, die einzelnen Wahrheiten, die er in seinem Buch bisher vermittelt hat. Dabei ist Salomo auf unterschiedliche Bereiche des Lebens eingegangen, wie zum Beispiel der Umgang mit Reichtum, der Umgang mit deiner Zeit, was wir von Beerdigungen lernen können. Der Unterschied zwischen Weisheit und Torheit, wie man mit seiner Jugend und mit seinem Alter und mit dem Sterben umgehen soll. Und vor allem wollte er uns aufzeigen, dass man in all diesen Bereichen des Lebens im Grunde genommen nur Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit findet, wenn man in diesen Bereichen ohne Gott lebt. Doch wenn wir in all diesen Bereichen mit dem Blick auf Gott und mit dem Blick auf die Ewigkeit leben, dann gewinnt das Leben an Stärke und dann bekommt das Leben auch wirklich einen Sinn. All diese Themen, die Salomo in seinem Buch behandelt hat, fasst er nun gebündelt zusammen in einem einzigen Satz und will dir eine einzige Wahrheit mitnehmen. Mit anderen Worten, wenn du das ganze Buch gelesen hast und wenn wir jetzt die letzten 10 Monate 20 Predigten gehört haben über das Buch Prediger, dann ist die Predigt heute und dann sind die Verse heute das Allerwichtigste. Das, was Salomo jetzt sagt, das ist, was wir mitnehmen sollen nach Hause. Das ist das Takeaway. Das ist, was wir mitnehmen sollen, wenn wir eine Sache lernen wollen von Salomo. Nun stellt sich die berechtigte Frage, worin besteht diese Zusammenfassung? Worin besteht diese eine Sache, die wir mitnehmen sollen? Diese eine Sache, die wir lernen sollen? Diese eine Sache, die wir über alles wissen und verstehen müssen? Das heißt hier, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Das Wichtigste für den Menschen, so sagt es Salomo, von allem, was ich bisher gesagt habe, ist, fürchte Gott. Das ist die Hauptsumme von allem, was Salomo in seinem Buch sagen will. Fürchte Gott. Wenn du Gott nicht fürchtest, dann wirst du dein Leben vergeuden. Du wirst in all diesen Bereichen deines Lebens nur Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit finden. Dort, wo du versuchst, Glück und Hoffnung und Stärke zu finden, wirst du Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit finden, wenn du Gott nicht fürchtest. Aber wenn du beginnst, Gott zu fürchten, in einer biblischen Art und Weise, dann wird Gott dir dabei helfen, in diesem sündigen Universum, in dem wir leben, wirklich fröhlich und hoffnungsvoll leben zu können. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ich würde behaupten, diese Zusammenfassung von der Lehre Salomos ist auch letzten Endes die Hauptlehre der ganzen Bibel. Die ganze Bibel will dem Menschen zeigen, wer Gott ist, damit der Mensch lernt, Gott zu fürchten. Wenn wir unsere Bibel aufmerksam lesen, und ich habe es einmal getan, ich habe die ganze Bibel durchgelesen und ich habe überall, wo es um Gottesfurcht ging, einen Stern gemacht, damit ich sehen kann, wie die Bibel über die Furcht Gottes spricht. Und die gesamte Bibel, das Alte und Neue Testament, jedes Buch der Bibel, hat im Fokus die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist also ein zentrales Thema der Bibel. Die Furcht Gottes wird uns überall auf der Bibel vermittelt. Und weil die Furcht Gottes so wichtig für den Menschen ist, sagt Salomo, derselbe Autor, in einem anderen Buch der Bibel, in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht Gottes ist der Anfang von wahrer Weisheit, genauso wie das ABC der Anfang ist vom Lesen. Du musst das Alphabet, das ABC erlernen und du musst es kennen, damit du lesen kannst. Und dann musst du dieses ABC, das Alphabet, weiterhin beherrschen, um weiterhin lesen zu können. Am Anfang liest du kleinere Bücher und irgendwann kannst du ganze Doktorarbeiten lesen. Weil du das ABC beherrschst, so ist die Gottesfurcht der Anfang von einem gottesfürchtigen und heiligen Leben in Angesicht Gottes. Wenn wir gelernt haben, Gott zu fürchten, ist das der Anfang von einem heiligen und glücklichen und zufriedenen Leben im Angesicht Gottes. Deshalb sagt John Murray auch Folgendes: Die Gottesfurcht ist das Herzstück wahrer Frömmigkeit. Den Gott der Bibel, den Schöpfer des Himmels und der Erde, zu kennen und ihn zu fürchten, das ist das A und das O von einem wirklich frommen Leben. Pastor Albert Martin erklärt diesbezüglich Folgendes. Er verwendet eine Illustration, die mir sehr geholfen hat. Er sagt, nimmt man einem Körper die Seele, bleibt nach wenigen Tagen nur noch ein stinkender Kadaver zurück. Nimmt man einem Bekenntnis zur Frömmigkeit die Gottesfurcht, bleibt ebenfalls nur ein stinkender Kadaver zurück, nämlich geistlich gesehen Pharisäertum, fruchtlose Religiosität oder berechnende Heuchelei. Also wir brauchen die Gottesfurcht, um wirklich aufrichtig für Gott zu leben. Nicht gezwungenermaßen, nicht um Werke zu tun, nicht um Menschen zu imponieren, nicht um Gott zu imponieren. Wenn wir Gott fürchten, dann werden wir im Angesicht Gottes leben und aus Liebe zu ihm so leben, wie es ihm gefällt. Wir sehen in dieser Hinführung alleine, dass die Furcht Gottes ein absolut zentrales Thema für dich und mich als Christen sein sollte. Salomo erkannte dies, deswegen fasst er sein Buch mit diesem Thema zusammen. Und ausgehend von diesen Versen möchte ich auf vier zentrale Aspekte der Gottesfurcht eingehen. Erstens, wie du Gott fürchten sollst. Zweitens, wie sich die Furcht Gottes zeigen soll. Drittens, wer Gott fürchten soll. Und viertens, wieso du Gott fürchten sollst. Und ich denke, diese vier Wahrheiten, die werden uns ein umfängliches Bild in Bezug auf die Gottesfurcht geben. Und mein Ziel ist es, dass wir nicht nur verstehen, was es heißt, Gott zu fürchten und wie wir Gott fürchten, sondern mein Ziel ist es, dass jeder von uns entweder beginnt, Gott zu fürchten, wenn du ihn noch nicht fürchtest, oder wenn du ihn fürchtest, in der Furcht Gottes zunimmst, um ein heiliges Leben zu leben. Lass uns zum ersten Punkt kommen, wie du Gott fürchten sollst. Salomo erklärt uns mit folgenden zwei Wörtern, wie wir Gott fürchten sollen. Er sagt, fürchte Gott. Ganz simpel. Und in diesen beiden Wörtern, in dem Namen, in dem hebräischen Namen, den Salomo hier für Gott verwendet, werden wir sehen, wie wir Gott fürchten sollen. Und auch in dem Wort fürchte werden wir sehen, wie wir Gott fürchten sollen. Lass uns diese beiden Begriffe betrachten. Zunächst der Name Gott. Der hebräische Name, den Salomo hier für Gott verwendet, ist der Name Elohim. Elohim. Und dieser Name Gottes, Elohim, begegnet uns in der Bibel am häufigsten. Das ist der Name, der am häufigsten für Gott gebraucht wird, ungefähr 2600 Mal im Alten Testament. Und in diesem Namen Elohim kommt die Bedeutung von Macht, von Größe, von Herrlichkeit und auch von Schrecken zum Ausdruck. Eduard Böhl, ein deutscher Theologe, sagt in seiner Dogmatik über diesen Namen Elohim: Wer demnach Elohim nennt, der hat es mit dem höchst zu fürchtenden Wesen zu tun, das sich nur denken lässt. Also tatsächlich allein schon über Gott nachzudenken, allein schon über Gott zu reden und allein schon den Namen Gottes in den Mund zu nehmen, sollte uns mit Furcht und Schrecken versetzen. Neben diesem Namen Elohim, der bereits zeigt, dass Gott ein höchst zu fürchtendes Wesen ist, gibt die Bibel Gott an anderen Stellen sogar den Namen der Furchtbare. Also wir wissen, dass Namen bei uns, aber auch vor allem in der Bibel, eine bestimmte Bedeutung der Person zuschreiben soll. Insbesondere gibt die Bibel Gott bestimmte Namen, um bestimmte Eigenschaften Gottes hervorzuheben. Und das Interessante ist, dass die Bibel Gott an manchen Stellen den Namen der Furchtbare gibt. So bezeichnet Jakob Gott in 1. Mose 31, Vers 42 als die Furcht Isaaks. Sein Name, die Furcht Isaaks. Der Psalmist in Psalm 111, Vers 9 sagt über Gott, wie wir heute schon gelesen haben, es war nicht abgesprochen: Er hat Erlösung gesandt seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig, heilig und furchtbar ist sein Name. Dass Gott sich uns in seinem Wort als der Furchtbare offenbart, zeigt uns, dass Gott überaus herrlich, überaus majestätisch und mächtig ist. So zeigen uns also bereits der Name Elohim und der Name der Furchtbare, dass Gott aufgrund seines Wesens, wie er ist und aufgrund seiner Person zu fürchten ist. Doch die Art und Weise, wie wir diesen großen, mächtigen Gott fürchten sollen, kommt auch in dem Wort fürchte zum Ausdruck. Fürchte Gott, sagt Salomo. Und das hebräische Wort, das hier für fürchte verwendet wird, beschreibt eine Angst, die Schrecken, Entsetzen oder Zittern meint. Eine Angst, die Schrecken, Entsetzen oder auch Zittern meint. Diese Art der Furcht drückt sich zum Beispiel in einer ängstlichen und auch ablehnenden Haltung gegenüber dem Objekt aus, das man fürchtet. Also der Gedanke hier ist tatsächlich, in Angesicht der Gegenwart Gottes zu erschaudern und in eine gewisse Angst versetzt zu werden. Und ihr Lieben, wir hören viel und regelmäßig von der Gnade und Liebe Gottes und das ist wunderbar, aber wir müssen auch lernen, dass Gott heilig und erhaben ist und deswegen ein furchtbarer Gott ist. Das erste Mal in der Bibel, wo dieses Wort fürchte, das Salomo hier verwendet, gebraucht wird, ist in 1. Mose 3 nach dem Sündenfall. Die meisten von uns sind vertraut mit der Geschichte, Gott schuf einen wunderbaren Himmel, eine wunderbare Erde und er schuf die Menschen und er lebte in perfekter Harmonie mit den Menschen im Garten Eden. Nachdem aber Adam und Eva gesündigt haben und von einer Frucht gegessen haben, von der sie nicht essen sollten, kam die Sünde in die Welt. Gott kam in seiner Gewohnheit in den Garten, um Gemeinschaft zu haben mit Adam und Eva, doch er fand sie nicht. Und dann rief er sie, Adam, wo bist du? Und die Antwort von Adam auf die Frage von Gott, mit dem er zuvor in perfekter Harmonie und Gemeinschaft gelebt hat, ist folgende. Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. 1. Mose 3, Vers 10. Er fürchtete sich. Adam, er schauderte, er zitterte. Als er die Stimme Gottes hörte, da flüchtete er und versteckte sich vor Gott. Wieso? Zuvor kam er in die Gegenwart Gottes und hatte Gemeinschaft mit Gott. Jetzt flüchtet er und hat Angst, aufs Furcht und Schrecken überfällt ihn. Wieso? Weil sein Gewissen ihn anklagt, dass er gegen einen heiligen und gerechten Gott gesündigt hat. Deswegen fürchtet er sich auf einmal vor dem, den er zuvor geliebt hat. Diese Furcht vor Gott führte dazu, dass er voller Panik weglief und sich versteckte vor Gott. Und tatsächlich hatte Adam auch allen Grund, sich vor Gott zu fürchten und die Konsequenz seines Ungehorsams zu fürchten. Es wäre ziemlich töricht, es wäre unangebracht und es wäre sehr leichtsinnig, wenn Adam nicht flüchten würde und wenn Gott mit seiner ganzen Heiligkeit und mit seiner ganzen Gerechtigkeit in den Garten kommen würde und Adam einfach dastehen würde und sagen würde, hä? Ich habe halt von dem Baum gegessen, von dem du mir eigentlich verboten hast, zu essen. Das wäre absolut leichtsinnig. Es ist total gerechtfertigt, dass Adam jetzt Angst hat vor Gott und vor den Konsequenzen seines Ungehorsams. Da jeder Mensch von uns ein Sünder ist, sollte jeder Mensch Gott in dieser Weise fürchten, wie Adam und Eva ihn fürchteten. Es ist gut. Es ist gesund, ja, es zeugt sogar von geistlicher Einsicht, wenn du Gott diese Furcht und diese Angst entgegenbringst. Denn dadurch zeigst du, dass du erkannt hast, dass du gegen ihn gesündigt hast. Dadurch zeigst du, dass du erkannt hast, dass du eigentlich rechtmäßig sein Zorn verdient hast. Du fürchtest dich vor den Konsequenzen deiner Sünde. Und diese Furcht Gottes bewirkt in dir gleichzeitig Angst und Schrecken. Sogar bei uns Christen sollte dies der Fall sein, die wir mit ihm versöhnt sind, die wir Vergebung unserer Sünden haben. Denn der Psalmist schreibt Folgendes, vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch und ich fürchte mich vor deinen Gerichten. Psalm 119, Vers 120, da schreibt ein Kind Gottes. Es ist gut, es ist gesund für uns als Christen, auch diese gesunde Ehrfurcht vor Gott zu haben, nicht gegen ihn zu sündigen. Es ist gut, es ist gesund, es ist heilsam, wie wir später noch sehen werden. Doch, dieses Wort, das Salomo hier verwendet, um die Furcht zu beschreiben, beschreibt uns nicht nur ein Erschaudern und Erzittern aus Angst vor Gott, sondern es beschreibt uns auch an einer anderen Stelle eine Art der ehrfürchtigen Anbetung gegenüber Gott. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 28. Dort lesen wir von der Geschichte von Jakob. Jakob flieht vor seinem Bruder Esau und auf der Flucht war er irgendwann erschöpft und müde, legte sich hin und suchte sich zum Ruheort einen Stein und schlief ein. Und in seinem Traum sah er eine Leiter, die Erde mit dem Himmel verbunden hat. Und er sah auf der Leiter Engel auf und ab gehen und dann sah er oben den Herrn, Jahwe, den Allmächtigen. Und Gott sprach im Traum zu Jakob. Und das Erste, was wir lesen, nachdem Jakob von diesem Traum erwachte, sind folgende Worte. Und er fürchtete sich, das gleiche Wort, und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Wieso ist dieser Ort furchtbar? Wieso fürchtete sich Jakob? Er sagt weiter, dies ist nichts anderes als Gottes Haus und dies ist die Pforte des Himmels. 1. Mose 28, Vers 17. Das ist kein Erschaudern und Erzittern aus Angst vor Gottes Gericht wie bei Adam, das ist ein ehrfürchtiges, anbetendes Staunen über die Herrlichkeit Gottes. Das führte zu dieser Furcht, die Jakob hatte. Ich möchte noch einen Aspekt dieser Furcht beleuchten. Es ist nicht nur ein Erzittern und Erschaudern vor Gottes Gericht oder ein ehrfürchtiges Anbeten vor seiner Herrlichkeit. Dieses Wort beschreibt ebenso eine dankbare Hingabe an Gott wegen seiner großen Gnade mit dir und mir. Denn David, viele von uns kennen David, er hat große Sünden begangen. Er hat die Ehe gebrochen, indem er mit einer verheirateten Frau geschlafen hat. Diese wurde schwanger von ihm und deswegen ließ er dann den Mann von dieser Frau töten. Uriah war sein Name. Und er war lange Zeit blind für seine Sünde. Irgendwann öffnete Gott ihm die Augen für seine Sünde. Und er durfte Buße tun und er durfte Vergebung dieser Sünden empfangen. Und dann bekennt er voller Freude in Psalm 130, Vers 4, doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet wirst. Und hier ist das gleiche Wort, wie Salomo verwendet. Also David sagt, weil du ein vergebender Gott bist, weil du Sünden zudeckst, weil du nicht sofort strafst, weil du nicht sofort richtest, bist du zu fürchten in der Weise, dass ich mein ganzes Leben dir hingebe und zu deiner Ehre lebe. Anhand dieser Stellen und dieser Untersuchungen dieses Wortes sehen wir, dass Gott zu fürchten ist. In einer Weise, wir fürchten ihn aufgrund seiner Gerichte, wir fürchten ihn aufgrund seiner Herrlichkeit und wir fürchten ihn aufgrund seiner Gnade und Liebe. Alle Eigenschaften Gottes zusammengenommen sollten in uns diese Furcht bewirken. Zusammenfassend können wir also die Furcht vor Gott im Leben eines Christen folgendermaßen definieren. Die Furcht Gottes im Leben eines Christen ist die Wahrnehmung der Heiligkeit, Größe und Güte Gottes, was sich in der höchsten Form von Ehrfurcht, Staunen, Anbetung und Freude ausdrückt. Freude. Sehen wir, das ist unser Gott. Wenn schon Menschen in der Gegenwart von großen Persönlichkeiten und Königen vielleicht damals als Beispiel Ehrfurcht empfinden und gleichzeitig Freude, dass ich in der Gegenwart dieser hohen Persönlichkeit sein darf, wie viel mehr für dich und mich, die wir in der Gegenwart eines heiligen Gottes sein dürfen, aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit, die sollte uns mit Furcht und Schrecken und mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Und wir haben gelernt, wie wir Gott fürchten sollen. Und wenn wir Gott in dieser Weise fürchten, dann wird dies dazu führen, dass sich unser ganzes Leben nach seinem Willen und nach seinem Wort ausrichtet. Und das führt uns zum zweiten Punkt, wie sich die Furcht Gottes zeigen soll. Salomo erklärt uns nun, wie sich diese Art der Furcht, die im Leben eines Christen sein soll, auswirken wird und auswirken soll im Leben eines Christen. Salomo sagt hier weiter, fürchte Gott und halte seine Gebote. Halte seine Gebote. Das ist die Auswirkung der Furcht Gottes in deinem und meinem Leben. Also die Furcht Gottes und das Halten der Gebote Gottes sind zwei Seiten von einer einzigen Medaille. Die Furcht Gottes kann nicht getrennt betrachtet werden von den Geboten halten und die Gebote halten kann nicht getrennt werden von der Furcht Gottes. In Sprüche 14, Vers 2 sagt Salomo nämlich, wer geradlinig seinen Weg geht, hat Ehrfurcht vor dem Herrn. Wer aber krumme Wege geht, verachtet ihn. Also wer gerade Wege geht, wer auf den Wegen des Herrn wandelt, der zeigt dadurch automatisch, dass er Gott fürchtet. Wir können auch sagen, je größer die Gottesfurcht ist, umso heiliger wird dein Leben sein. Je mehr du Gott fürchtest, umso mehr wirst du darauf achten, auf den Geboten Gottes zu wandeln. Ich möchte von dem Puritaner John Bunyan zitieren, der die Furcht Gottes und die Auswirkungen der Furcht Gottes wunderbar beschreibt. Er sagt, eine kindliche Gottesfurcht wird im Herzen eines Christen besonders dadurch gefördert, dass er die Liebe Gottes in Christus erkennt. So wie ein pflichtbewusstes und gehorsames Kind sich davor fürchtet, seine liebevollen Eltern zu kränken, so und noch viel mehr fürchtet sich ein Christ davor, dem Herrn zu missfallen, seinem großzügigen und unermüdlichen Wohltäter, der ihn mit liebevoller Güte und zärtlicher Barmherzigkeit krönt. Sehen wir, das sind die Auswirkungen der Gottesfurcht. Wenn wir verstanden haben, was Gott in Christus für uns getan hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat und ihn nicht nur gegeben hat, sondern dass er die Sünde seines Volkes auf seinen Sohn gelegt hat und dass er seinen Sohn anstelle von dir und mir zerschlagen hat und dass er uns aus Gnade vergeben hat. Wenn wir das verstanden haben, wie groß die Liebe und Gnade Gottes ist, dann werden wir alles daran setzen, ihm nicht zu missfallen. Wir wollen Gott nicht mehr kränken. Deswegen heißt es auch in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Und eines der beeindruckendsten Beispiele von der Gottesfurcht, wie ein Mensch dadurch vor Sünde bewahrt wird und in den Wegen Gottes wandelt, ist Josef. Als Josef in Ägypten in Potiphars Haus zu einem mächtigen Mann wurde, da drängte die Frau von Potiphar Josef regelmäßig mit ihr zu schlafen. Wir lesen, es war eine schöne Frau und sie kam immer wieder und immer wieder zu Josef und sie bat ihn, mit ihm zu schlafen. Auf dieses regelmäßige Drängen dieser Frau antwortete Josef folgende Worte. Niemand ist größer in diesem Haus als ich. Und er, also der Mann von ihr, hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich, und jetzt hört gut zu, diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? 1. Mose 39, Vers 9. Er sagt nicht, wie soll ich denn diese große Bosheit tun und gegen Potiphar sündigen? Auch wenn er dies tun würde. Er hat Gottesfurcht. Und er hat verstanden, wie gut Gott zu ihm ist, wie Gott ihn beschützt und bewahrt und gesegnet hat. Und er will nicht gegen Gott sündigen und deswegen widersteht er dieser Versuchung von dieser Frau. Und als sie ihn eines Abends ergriffen hatte und ihn gewalttätig dazu führen wollte, mit ihr zu schlafen, da heißt es, er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. 1. Mose 39, Vers 12. Das sind die Auswirkungen von Gottesfurcht. Weil wir Gott fürchten und weil wir ihn lieben, wollen wir nicht gegen ihn sündigen. Wenn du Gott wirklich fürchtest, lieber Bruder und liebe Schwester, lieber Zuhörer, und wenn du ihn liebst, dann wird sich dies darin zeigen, dass du ihn fürchtest und seine Gebote halten wirst. Man kann auch sagen, die Furcht Gottes ist wie ein gesunder Schutzmechanismus im Leben eines Christen, das ihn davor bewahrt zu sündigen und ihm dabei hilft, in den Wegen Gottes zu wandeln. Diese Gottesfurcht wird uns auch im Neuen Testament begegnen, immer wieder aufs Neue. Es ist kein Thema des Alten Testaments, es ist ein Thema des Neuen Testaments, weil Gott derselbe Gott ist des Alten und des Neuen Testaments. Und deswegen schreibt Paulus auch an die Philipper, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Also nicht nur mit Furcht, sondern auch mit Zittern. Weil Gott dir das Heil, weil Gott dir die Vergebung, weil Gott dir Gnade geschenkt hat und ewiges Leben, solltest du diesem Heil, das du empfangen hast aus Gnade, nicht aus Verdienst, nun würdig wandeln. Du solltest dich, hör gut zu, mit Furcht und mit Zittern darum bemühen, deinem Gott und diesem Geschenk der Gnade keine Schande zu bereiten, sondern würdig zu wandeln, diesem Geschenk. Den Christen in Kleinasien schreibt Petrus, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Wir sind Fremdlinge auf dieser Erde, unsere Heimat ist der Himmel. Und dieses fremde Land, in dem wir uns befinden, ist voller Gefahren. Wir befinden uns auf fremdem Gebiet, auf feindlichem Gebiet. Und aus diesem Grund weil der Pilgerlauf, auf dem wir uns befinden, in die himmlische Heimat mit vielen Gefahren belegt ist, sollten wir mit Furcht wandeln, auf dem Weg des Herrn zu bleiben. Die Christen in Korinth ermutigt Paulus mit den Worten, da wir nun diese Verheißung, die Verheißung des ewigen Lebens haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen und von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also die Furcht Gottes hilft uns auch heilig zu leben. Und die Dinge, die wir kennen in unserem Leben, also das Innere und auch das Äußere, Gedanken und auch Handlungen und Taten, die böse sind, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, die können wir mit der Kraft des Geistes und mit der Furcht des Herrn überwinden und heiliger werden. Siehst du also, wie eng die Furcht Gottes mit dem Halten der Gebote zusammenhängt? Es ist eine Medaille. Die Furcht Gottes wird sich auf absolut jeden einzelnen Bereich in deinem Leben auswirken, ohne Ausnahme. Der Umgang mit deiner Zeit, der Umgang mit deinen Worten, der Umgang mit deinem Besitz, der Umgang, wie du essen tust, der Umgang in deiner Familie, deine Beziehung zu Gott, und wir können die Liste fortfahren, dein Umgang auf der Arbeit, dein Umgang in der Welt, in der Gesellschaft. Du wirst in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben, und dies wird dazu führen, dass du dich bemühen wirst, auf seinen Wegen zu wandeln. Wir haben also gelernt, wie wir Gott fürchten sollen und welche Auswirkungen diese Furcht haben wird in deinem Leben. Und nun lass uns die dritte Frage stellen und auf den dritten Punkt eingehen. Wer sollte Gott fürchten? Wer sollte Gott in dieser Weise fürchten, von der wir gerade eben gehört haben? Salomo sagt weiter, denn das ist der ganze Mensch. Hier haben wir die Antwort auf die Frage, wer soll Gott fürchten? Luther übersetzt, denn das gilt für alle Menschen. Das gilt für alle Menschen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wieso? Denn das gilt für alle Menschen. Das heißt, dieses Gebot von Salomo, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, ist nicht an eine bestimmte Personengruppe gerichtet. Dieses Gebot ist nicht primär an die Leser von Salomo von damals gerichtet oder an die Juden primär gerichtet. Dieses Gebot richtet sich an absolut jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat, der in diesem Augenblick lebt und der jemals leben wird. Mit anderen Worten, es ist seit Anfang der Schöpfung, wo Gott den Menschen geschaffen hat, für jeden Menschen verpflichtend, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Das fordert Gott von jedem einzelnen seiner Geschöpfe, egal wer du bist, egal woher du kommst. Egal, was für eine Nationalität du hast, egal wie alt, und liebe Kinder, egal wie jung ihr seid, dieses Gebot richtet sich an jeden einzelnen Menschen. Gottes Wort fordert von dir persönlich, dass du angesichts seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit vor Gottes Gericht erschauderst, weil du ein Sünder bist. Gottes Wort fordert von dir ebenso, dass du angesichts seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit ihm Anbetung und Dank darbringst. Und Gottes Wort fordert von dir ebenso, dass du aufgrund seiner Güte, die er in Christus Jesus dir erwiesen hat, dein Leben ihm hingibst und für ihn lebst. Das fordert Gott von jedem Menschen. Und Gott wird jeden einzelnen Menschen gemäß diesem Standard beurteilen und richten. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Aber Gott fordert etwas von dir, und er wird es auch einfordern, eines Tages. Und deswegen ist es das, was Salomo hier sagt. Lass uns das Endergebnis des Ganzen hören. Lass uns die Hauptlehre von meinem Buch, von der gesamten Bibel lernen. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das fordert Gott von jedem einzelnen Menschen. Und wir wissen, liebe Zuhörer, wir wissen, dass obwohl es ein Gebot an alle Menschen ist, die meisten Menschen dieses Gebot nicht halten. Denn wir lesen ebenso in der Bibel, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen, Römer 3, Vers 19. Und das ist in Bezug auf die Gottlosen gemeint. Der natürliche Mensch Ein gottloser Mensch, er fürchtet Gott nicht, er interessiert sich nicht für Gott und er lebt nicht nach den Geboten Gottes. Er lebt für sich selbst und nach seinen eigenen Geboten und Vorstellungen. Und aus diesem Grund muss Gott höchstpersönlich eingreifen. Gott selbst muss den Menschen nehmen und Gott selbst muss diese Furcht, von der wir jetzt gerade gelernt haben, in das Herz des Menschen hineinpflanzen. Es muss Gott tun. Ich kann diese Furcht nicht aus mir heraus produzieren. Aber das Wunderbare ist, dass Gott versprochen hat und verheißen hat, dass er seinem Volk genau diese Furcht ins Herz legen wird, wenn wir Jeremia 32, Vers 40 lesen. Und ich werde einen neuen Bund, einen ewigen Bund mit ihnen schließen, sagt Gott, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Halleluja. Ich bin von ihm weggelaufen, 20 Jahre lang. Und hätte Gott diese Furcht nicht in mein Herz gepflanzt, dann würde ich die weiteren 14 Jahre von ihm weglaufen. Und ich würde so lange von ihm weglaufen, bis ich in meiner Sünde sterben würde. Aber weil Gott gesagt hat, nun ist es Zeit, meine Furcht in sein Herz zu legen, damit er nicht mehr von mir weicht, damit er nicht mehr von mir wegläuft, damit er in alle Ewigkeit bewahrt bleibt und meinen Bund hält, lege ich jetzt meine Furcht in sein Herz. Gott muss diese Furcht in dein Herz legen, lass mich dich fragen. Hat er dies getan? Fürchtest du Gott in der Weise, wie Salomo gesagt hat, wie wir es gerade von Gottes Wort gehört haben, in einer ehrfürchtigen, erschaudernden, gleichzeitig in einer anbetenden und hingebenden Haltung, ist das eine Realität in deinem Leben? Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber du musst diese Frage für dich beantworten. Fürchtest du Gott in dieser Weise? Wenn nicht, dann hat Gott diese Furcht noch nicht in dein Herz hineingelegt. Dann bist du noch in deiner Sünde. Und dann hast du allen Grund, Gott zu fürchten und seine Gerichte zu fürchten. Wenn dies der Fall bei dir ist, dann will ich dich auffordern und anflehen. Rufe zu dem Herrn. Jetzt. Schrei zu ihm in deinem Inneren leise und sag, Herr, gib mir diese Furcht. Lass mich dich fürchten. Vergib mir meine Sünden und lass mich dich lieben und für dich leben. Reinige mein Herz. Ich bin ein Sünder und komm in mein Leben, dass ich dich fürchte. In der Weise, wie du es hier von mir verlangst. Und Gott hat versprochen, wer mich bittet, dem werde ich geben. Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und wer anklopft, dem werde ich auftun. Bitte den Herrn und er wird dir geben, worum du ihn bittest. Wenn diese Furcht in deinem Leben vorhanden ist, dann sollte diese Furcht zunehmen. Das ist wie das ABC. Unsere zweite Tochter ist im Vorschuljahr, hat schon ihr Zeugnis bekommen am Freitag. Und sie kann schon ein bisschen lesen. Wunderbar. Das ist aber der Anfang. Sie kann noch keine Doktorarbeit lesen. Aber sie kann einzelne Wörter lesen. Genauso ist die Furcht des Herrn. Der Herr legt seine Furcht in mein Herz hinein. Und ich beginne jetzt Schritte zu gehen mit ihm. Und ich bin noch nicht perfekt und vollkommen. Aber ich wandle in der Furcht des Herrn. Und ich nehme zu in der Furcht des Herrn. Und irgendwann kann ich eine Doktorarbeit lesen in der Furcht des Herrn, um es bildlich auszudrücken. Was kannst du also tun, um in dieser Furcht zu wachsen? Ich möchte ganz kurz vier Dinge nennen. Das erste ist Gottes Wort. Gottes Wort zu lesen, jeden Tag. Dadurch wirst du in der Furcht Gottes wachsen. Wieso? Weil wenn du Gottes Wort liest, dann wirst du Gott mehr erkennen. Gott wird sich dir offenbaren. Je mehr du Gott erkennst, umso mehr wirst du ihn fürchten. Deswegen war eines der Pflichten des Königs von Israel folgendes. Es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten liegt, und es soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne, um zu beachten alle Worte dieses Gesetzes und die Satzungen, die sie zu tun. 5. Mose 17, 18 und 19. Gottes Wort lesen. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Eine zweite Sache ist, bete regelmäßig. David betet im Psalm 86, Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg, ich werde wandeln in deiner Wahrheit, einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Bete regelmäßig dieses Gebet. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Herr, ich wandle so töricht hier und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Zeig mir deinen Weg und neige mein Herz zu deiner Furcht und er wird dir das geben. Eine dritte Sache, sei dir jeden Moment der Gegenwart Gottes bewusst. Die Schrift sagt, dein Herz beneide nicht die Sünder, sondern beeifere sich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Sprüche 23, Vers 17. Jeden Tag um die Furcht des Herrn sich zu beeifern, bedeutet jeden Tag, jeden Augenblick deines Lebens in dem Bewusstsein zu wandeln, dass Gott da ist, dass Gott dich sieht, dass Gott dich hört und dass Gott deine Gedanken kennt. Wenn ich mir dessen mehr bewusst wäre, dass Gott meine Gedanken kennt, dass Gott meine Worte hört, dass Gott meine Taten sieht, dann würde ich anders leben. Und eine vierte Sache, habe Gemeinschaft mit denen, die Gott fürchten. Der Psalmist betet Folgendes, ich bin der Genosse aller, die dich fürchten und derer, die deine Vorschriften halten. Psalm 119, Vers 63. Ich bin der Genosse derer, die dich fürchten. Bist du ein Genosse derer, die Gott fürchten? Oder bist du ein Genosse derer, die Gott verachten? Ein Genosse ist einfach jemand, der Gemeinschaft hat mit jemandem anderen. Ein Freund, ein Kumpane. Wer, mit wem verbringst du Zeit? Wenn wir mit Gottlosen Zeit verbringen, dann wird auch unser Denken, Handeln und Tun und Reden gottlos. Wenn wir mit Gottesfürchtigen Zeit verbringen, dann wird auch unser Denken, Handeln und Reden gottesfürchtig sein. Also wir haben gelernt, wie sollen wir Gott fürchten? Wir haben gelernt, welche Auswirkungen hat die Furcht des Herrn? Und wie wachsen wir darin? Lasst uns nun zum vierten Punkt kommen, zum letzten Punkt. Wieso sollst du Gott fürchten? Was soll dich motivieren? Ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte. Weil man kann viel wissen, man kann zu vielem aufgefordert werden, aber wenn ich nicht weiß, wieso ich Dinge tun soll, dann werde ich es nicht tun. Und deswegen ist es absolut wichtig, jetzt in diesem vierten Punkt zuzuhören und zu lernen, wieso sollen wir Gott fürchten? Salomo beginnt Vers 14 mit dem Wort denn. Das Wort denn beschreibt eine Begründung. Er sagt dort denn. Wieso sollen wir Gott fürchten und seine Gebote halten? Und wieso gilt es allen Menschen? Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Der Grund, wieso wir Gott fürchten sollen, besteht darin, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Jeder von uns. Salomo hat in seinem Buch immer wieder darauf hingewiesen, dass das Leben vergänglich ist. Dass der Tod zu jedem Menschen kommen wird, aufgrund des Sündenfalls. Er hat darauf hingewiesen, dass jeder Moment, jeder Tag, jedes Jahr in unserem Leben wie ein Hauch ist und vergeht. Und dass wir schneller sterben, als es uns lieb ist. Und nun zeigt er uns auf, dass so schnell dieses Leben vorbei ist, wir dann vor Gott stehen werden und Rechenschaft ablegen müssen für unser gesamtes Leben. Oder um es in den Worten des Hebräerbriefschreibers zu sagen, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Das ist, was Salomo hier deutlich machen will. Der Grund, wieso wir Gott fürchten sollen und ihn ehren sollen und ihn anbeten sollen und auf seinen Wegen wandeln sollen, ist, weil das Leben kurz ist und wir eines Tages vor Gott stehen müssen. Wenn wir uns diese Wahrheit bewusst wären, dann würde unser Leben anders aussehen. Und ich möchte diesen Vers oder dieses kommende Gericht ganz kurz etwas auseinandernehmen und etwas tiefer beleuchten, was es denn eigentlich bedeutet, dass ein Tag kommen wird, wo wir vor Gott stehen werden, um gerichtet zu werden. Das Erste, was wir hier lernen in Vers 14 über das Gericht, ist die Gewissheit des Gerichts. Das Gericht ist gewiss. Es heißt nämlich, Gott wird jedes Werk in das Gericht bringen. Es ist keine Option, kein Vielleicht, es ist gewiss. Der Tag dieses Gerichts ist bereits festgesetzt. Es ist ein Tag, den nur Gott alleine kennt. Der Ort dieses Gerichts ist bereits festgesetzt vor dem großen weißen Thron. Die Geladenen zu diesem Gericht sind bereits festgesetzt. Jeder Mensch, der jemals existiert hat, und der Richter dieses Gerichts ist auch schon festgesetzt. Es ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Denn die Schrift sagt uns über Jesus, dass dieser, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist, Apostelgeschichte 10, Vers 42. Dieses Gericht ist gewiss. Es ist gewiss. Es wird keinen Weg drumherum geben für dich und mich. Und ich denke immer wieder darüber nach, was ist, wenn ich heute gehen müsste? Bin ich bereit zu gehen? Und ich weiß, ich bin gewaschen im Blut meines Erlösers und ich habe Vergebung meiner Sünden. Ich fürchte mich nicht, davor verdammt zu werden, aber ich fürchte mich tatsächlich in einer gewissen Weise vor diesem Tag. Weil ich dort vor Gott erscheinen muss. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Es ist ein Tag, der gewiss ist. Eine zweite Sache, die wir hier lernen über das Gericht, ist die Notwendigkeit des Gerichts, der Umfang des Gerichts. Was genau wird bei diesem Gericht passieren? Salomo sagt, Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Er benutzt hier unterschiedliche Begriffe, um zu zeigen, wie umfänglich dieses Gericht sein wird. Und dieses Gericht umfängt oder betrifft alle unsere Werke. Egal, ob sie gut waren, egal, ob sie böse waren. Dieses Gericht betrifft auch alles, was im Verborgenen geschehen ist. Und damit bezieht sich Gottes Wort, denke ich, primär auch auf deine und meine Gedanken. Denn das geschieht im Verborgenen. Ich sehe nicht, was du denkst. Du siehst nicht, was ich denke. Aber alles, was im Verborgenen geschieht, all deine Motive, wieso du Dinge getan hast, all deine Gedanken, wie du gedacht hast und wie du über andere gedacht hast, all das, was im Verborgenen geschehen ist, sogar diese Dinge werden aufgedeckt werden. An diesem Tag wird alles aufgedeckt werden. Jede böse Tat und jede gute Tat, jedes böse Wort und jedes gute Wort, jeder böse Gedanke und jeder gute Gedanke, jede böse Motivation und jede gute Motivation wird offengelegt werden. An diesem Tag werden selbst die längst vergessenen Dinge, die wir gesagt, getan oder gedacht haben, so präsent vor deine Augen geführt werden, als hättest du es in diesem Augenblick begangen. Es wird nichts vergessen werden, es wird nichts verborgen bleiben, es wird alles offenbar werden. Deswegen sagt Jesus auch, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, noch geheim, was nicht erkannt und ans Licht kommen wird. Lukas 8, Vers 17, es wird alles offenbar werden. Das ist der Umfang des Gerichts. Aber wieso ist denn so ein Gericht notwendig? Wieso ist denn dieses Gericht notwendig? Ich denke, dieses Gericht ist aus verschiedenen Gründen notwendig, aber vor allem deshalb, um die Gerechtigkeit Gottes zu rechtfertigen. Was meine ich damit? Wie wir gesehen haben, fordert Gott von jedem Menschen Gehorsam. Gott fordert von jedem Menschen, dass er ihn fürchtet und seine Gebote hält. Und Gott ist ein gerechter Gott. Er wird das einfordern, was er gefordert hat. Und wenn man dieser Forderung nicht nachkommt, dann beleidigt man Gott und man sündigt gegen Gott. Weil Gott ein heiliger und gerechter Gott ist, fordert seine Gerechtigkeit, also eine gerechte Strafe für die Übertretung seiner Gebote. Mit anderen Worten, Gott muss diejenigen, die seine Gebote übertreten haben, bestrafen und diejenigen, die nach seinen Geboten gelebt haben, belohnen, beziehungsweise er will sie belohnen. Sehen wir, Gott ist es sich selbst und seinem gerechten Wesen schuldig, diejenigen zu bestrafen, die gegen ihn gesündigt haben. Aber Gott ist aufgrund seiner Güte gewillt, diejenigen zu belohnen, die gehorsam waren. Er ist nicht verpflichtet zu belohnen, aber er ist gewillt zu belohnen, weil Gott ein guter Gott ist. Und so wird er an diesem Tag alle Menschen gerecht richten. Das ist nämlich die Art des Gerichts. Wie wird Gott richten? Es wird ein gerechtes und ein endgültiges Urteil sein. Es ist gut, wenn wir uns Gedanken darüber machen, liebe Geschwister. Es wird gerecht sein, weil Gott ein allwissender und gerechter Gott ist. Er weiß alles, was ein Mensch jemals getan, gesagt oder gedacht hat. Deswegen kann er auch vollkommen gerecht richten. Er kann vollkommen gerecht richten und diejenigen bestrafen und diejenigen belohnen, je nachdem, was sie getan haben. Und es wird ein endgültiges Gericht sein. Und das ist, was mich am meisten schockiert. Es wird ein endgültiges Urteil sein, welches Gott über dich und mich fällen wird. Ein Urteil, das niemals widerrufen, verändert oder rückgängig gemacht werden kann. Die Ungläubigen, die in ihrer Sünde sterben, sie werden ein gerechtes Urteil bekommen über all ihre Taten. Gott wird auch die Gottlosen unterschiedlich richten aufgrund ihrer Taten. Und dann wird das Urteil endgültig gefällt werden und sie werden in den Feuersee geworfen. Und dort wird dieses Urteil, das im Richtersaal gesprochen worden ist, für immer besiegelt sein. Genauso bei den Gerechten. Diejenigen, die vor Gott stehen werden. Und allein aufgrund des Glaubens an Jesus Christus und aufgrund der Gnade von Gott Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, werden ebenso beurteilt. Und auch sie werden Lohn empfangen für ihre Taten. Und dann wird das endgültige Urteil gesprochen werden und sie werden in die ewige Herrlichkeit eingehen werden. Und dieses Urteil wird nie wieder rückgängig gemacht werden und es wird bleiben. Sollte diese Tatsache, dass das Gericht gerecht und endgültig sei, uns nicht dazu motivieren, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten? Sehen wir, Salomo fasst hier sein Buch zusammen. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Schrift. Gott fordert Gehorsam, weil wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen von ihm. Salomo hat uns aufgezeigt oder hat versucht aufzuzeigen in seinem Buch Prediger, wie wir zu leben haben in einer gefallenen und sündigen Welt. Und er hat nun aufgezeigt, dass der einzige Weg in dieser Welt, die von Leid, von Chaos, von Streit, von Sünde, von Tod beherrscht wird. In so einer Welt wirklich glückselig zu leben, ist einzig und allein darin zu finden, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Deswegen prüfe dich, wo stehst du? Strebe nach der Gottesfurcht und möge der Herr uns dabei helfen, in seinen Wegen zu wandeln. Amen. Amen. Steht gerne zum Gebet auf. Großer Gott, wir kommen in deine Gegenwart, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, und wir flehen, Herr, dass du unsere Herzen zu deiner Furcht neigst, das Herz eines jeden in diesem Raum, dass wir lernen, dich zu fürchten, auf deinen Geboten zu wandeln und dass uns dieses kommende Gericht vor Augen bleibt und uns motiviert und anspornt, in deinen Wegen zu wandeln, um dich zu verherrlichen. Amen.